In christlicher Theologie und kirchlichen Predigten wurde Jesus häufig als Revolutionär dargestellt, der das überlieferte, traditionelle Judentum angegriffen hat und verändern wollte. In seiner Auslegung der Gleichnisse in der Frage nach dem Fasten in Lukas 5, Verse 33 bis 39, zeigt Yuval Lapide, dass das Gegenteil der Fall ist, dass Jesus gerade die alte Tora gegen umstürzlerische Neuigkeiten verteidigt. Hört den dritten Teil der Podcast-Reihe Ist die Bibel richtig übersetzt? Mit Yuval Lapide.
Liebe Freunde und Freundinnen von Rikert Münich, liebe Freunde von Ahavta, liebe Freunde des jüdisch-christlichen Dialogs, ich bin in Israel. Ich bin sehr dankbar, nach 2 Jahren wieder mit Deborah, meiner Gattin, hier in Israel zu sein und setze die Arbeit natürlich mit diesem profunden Brückenbauer Rikert Münich auch hier in Israel fort. Es würde mir was fehlen, so ich nicht die Podcasts hier durchführen dürfte. Das ist der dritte Podcast zum Thema, ist die Bibel richtig übersetzt? Sie wissen ja, liebe Freunde und Freundinnen, auch liebe Freunde, ihr wisst ja, diejenigen, die ich duze, dass mein Vater 100 Jahre alt werden würde. Er wird es spirituell im Himmel, wenn er sich erinnert an die Zeit seines Lebens, die hat er mit Sicherheit nicht vergessen, 100 Jahre alt, 1922 Wien und 2022 in Deutschland, in ganz Europa. Und darum habe ich Rikert Münich vorgeschlagen, wir werden, wie mein Vater sagte, neutestamentliche Stellen gegen den historisch tradierten Strich Bürsten in sie reinterpretieren. Heute dritter Teil, ich habe mit Rikert vereinbart, die Frage nach dem Fasten, Lukas-Evangelium, das Evangelium nach Lukas Kapitel 5, das Evangelium nach Lukas Kapitel 5 von den Versen 33 an, will ich gerne, das war Vater ein großes Anliegen, auch mir natürlich ein großes Anliegen, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen, weil es da große Missverständnisse gibt. Was meint Johannes der Täufer, was meint Rabbi Jesus, wenn er spricht über die Frage nach dem Fasten und das Thema der Parabel mit dem neuen Wein in alten Schläuchen? Darüber wollen wir sprechen. Übrigens zu Ihrer Information, ich bin in Kiryat Tifon, können Sie im Internet finden, T-I-V-O-N. Nochmal Lukas 5, die Frage nach dem Fasten. Wir haben hier verschiedene Begegnungen. Jesus trifft, Rabbi Joshua trifft verschiedene Menschen. Ich erwähne kurz in Kapitel 5 Lukas, Vers 27. Danach ging er aus und sah einen Zöllner namens Levi beim Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er ließ alles, stand auf und folgte ihm. Es sind hier lauter Gespräche zwischen Jesus, Rabbi Joshua, am Anfang seiner Laufbahn, laut Kapitel 5, in Galiläa. Und nun kommt eine Diskussion zwischen einigen Pharisäern, Vorsicht, wir haben ja geklärt in der ersten Sitzung, Perushim, das sind die Schriftgelehrten, nicht Schriftgelehrten streng genommen, sondern die Schriftausleger, die es überall in Israel gab, in Galiläa, in Samarien, wo ich mich hier aufhalten darf mit Deborah. Wir sind hier in Shomron, Samarien, ein Land, in dem Jesus oft zu Gast war, und in Judäa. Das heißt, diese Pharisäer waren eine Volksgruppe, eine gebildete Volksgruppe, die überall in Israel verteilt war. Auf der Basisebene lernte man, wie ich es hier auch mache mit vielen Juden, und sie heißen die Gebildeten, die Lehrenden, die Ausleger. Und die anderen, die sogenannten Schriftgelehrten, haben wir in der ersten Sitzung geklärt, sind die Sofrim. Das sind streng genommen nicht Schriftgelehrte, sondern Schriftschreiber. Nur kurz zur Wiederholung. Schriftschreiber, die schreiben die Tora-Rollen, im Gegensatz zu den Perushim, die sie auslegen. Die dezentral, lokal, in verschiedenen Orten, wie hier in Kiryat Tifon, eine sehr alte Stadt, sitzen und mit Juden gemeinsam, die ihre Berufstätigkeit für den Tag beendet haben, lernen. Kurzum, wir kommen zu Kapitel 5, der Fortsetzung 33. Sie, diese Gelehrten, sprachen zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, desgleichen auch die der Pharisäer, die deinigen Jesu, aber essen und trinken. Das heißt, da entsteht eine Spannung. Nämlich die verschiedenen Gelehrten, die Perushim, sehen, dass Johannes der Täufer, Johannan, der große Erneuerer der damaligen Zeit, davon ausgeht, wir müssen zusätzliche Fasttage einführen, zusätzlich zu den 5 bekannten, aus Sacharja tradierten Fasttagen, und regt sie an, weil Johannes von einer Naherwartung geprägt war, ihr müsst mehr fasten als das übliche Fastprogramm des Judentums. Und sie fragen ihn, sie konfrontieren ihn, gar nicht mal gehässig, gar nicht mal, wie es landläufig gehässig kolportiert wird. Sagen wir, warum essen deine Talmidim? Sie wissen, damals war es üblich, dass Rabbiner ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Anhänger hatten. Wie hier auch in Kiryat Yivon und in ganz Israel gibt es Rabbi Pinchas, Rabbi Yuval, Rabbi Motti, die ihre eigene Anhängerschaft haben. Das ist nichts Sektiererisches, sondern das ist Ausdruck einer Zuhörerschaft, die an einem Rabbi besonders interessiert ist und ihn als Oberhaupt, als Führer im positiven Sinne des Wortes betrachtet. Und nun kommt es zu einer Spannung in dieser Situation, weil die Talmidim, die Anhänger des Johannes, des Yohanan Amatbil, Johannes der Taucher, streng genommen, nicht der Täufer, Taucher, es gab noch lange keine christliche Taufe, sehen, aha, er, Yohanan, führt weitere freiwillige Fasttage ein, die man natürlich immer praktizieren durfte, und Jesus, Rabbi Joshua, der strenge, aber durchaus liebevoll eingestellte Rabbi, ordnet das seiner Anhängerschaft nicht an, seinen Teil mit ihm und Teil mit dort. Und da entsteht eine Diskussion. Jesus antwortet Rabbi Joshua in Vers 34, Kapitel 5, Lukas, und er sprach zu ihnen, ihr könnt doch die Hochzeitsleute nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten in jenen Tagen. Es geht weiter, Vers 36, er sprach aber folgendes Gleichnis zu ihnen. Niemand reißt ein Stück von einem neuen Kleide und setzt es auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue, und das Stück vom Neuen reißt das Stück vom Neuen, Entschuldigung, reimt sich, sagt hier meine Übersetzung, mein Schlachter, reimt sich nicht zu dem Alten. Und niemand fasst neuen, Entschuldigung, und niemand fasst neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet. Und die Schläuche kommen um, Schlachter, habe ich wie gesagt. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche fassen, so werden beide erhalten. Und dann der große Satz am Ende von Lukas. Und niemand, der alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist gesund. Das wollte ich mit Ihnen heute besprechen. Das Gleichnis mit den neuen Wein in alten Schläuchen und den neuen Flicken auf alten Gewändern. Kurzum, es ist eine Diskussion. Und Jesus ist sehr eschatologisch einerseits, aber auch sehr pragmatisch. Das Thema mit den Hochzeitsleuten müssen wir auch besprechen, weil da viele irrige Vorstellungen grassieren. Ihr könnt doch die Hochzeitsleute, da fragen sich natürlich zu Recht viele Christen, wo ist denn hier eine Hochzeit? Das Bild der Hochzeit, wenn Sie notieren wollen, liebe Freunde und Freundinnen von Rickel von Juval, ist ein uraltes Thema. Das hat Jesus keinesfalls erfunden. Es gibt immer noch, wenn ich das ganz deutlich sagen darf, naive, wirklich ungebildete Christen, ich nenne keinen Namen, die davon ausgehen, das ist ein typisches Bild, das Jesus benutzt. Jesus ist der Bräutigam. Und die Braut ist die Kirche. Davon ist überhaupt keine Rede. Nicht einmal ein Hauch von Rede ist davon. Überhaupt keine Rede, dass Jesus der Bräutigam ist und die Gemeinschaft, der um ihn versammelt, die Kirche ist. Es ist hier keine Rede von Kirche, noch ist hier eine Rede von einem großen Messias, der als welcher auftritt, sondern Jesus bekennt ein altes Bild des Judentums, unter anderem aus Hosea, dem zufolge Gott der Bräutigam ist und die Braut die Gemeinschaft Israels ist. Wiederhole, Gott ist Bräutigam und die Gemeinschaft Israel, Klang Israel genannt auf dem Hebräischen, ist seine Braut. Dieses Bild wird oft benutzt in der prophetischen Literatur, nicht nur in der rabbinischen Literatur, und Jesus bedient sich dieses Bildes. Die Vermählung Gottes mit seinem Volk. Es ist ein endzeitliches Bild, das Hosea sehr deutlich benutzt, Jesaja übrigens auch. Jesaja und Hosea benutzen diese Stellen sehr deutlich, indem sie davon ausgehen, dass Gott sich so sehr freut an der Vereinigung mit Israel, an der Verbindung mit seinem Volk, trotz der Sünden und trotz der Laster, dass dieses Bild mit dem schönsten Bild, das der Jude kennt, nämlich mit dem Hochzeitsmahl, mit einer Vermählung verglichen wird. Das ist nicht in aller hochdeutschen Deutlichkeit, weil sie ja bei mir etwas lernen wollen und nicht das Alte wiederkauen möchten. Es ist nicht Jesus, der nun als Gott oder als Messias inauguriert, sprich eingeführt wird, sondern ein altes jüdisches Bild, das Jesus aufgreift, weil er weiß, dass diese Menschen das Bild natürlich kennen. Potente Juden miteinander im Diskurs wissen sofort, worauf Jesus anspielt, nämlich noch einmal auf die Wiederannäherung Gottes, der Bräutigam ist, mit seinem Volk, mit dem jüdischen Volk. Es gab ja noch gar keine Christen. Nicht ein halber Christ existierte in der Zeitspanne 30 bis 33. als dieser Text stattfindet. Und diese Wiedervereinigung, liebe Freunde von Rickel von Juval, greift da auf, weil er sagen will, wir befinden uns in einer Endphase, damals eine virulente Zeit, im Jahre 30, 33, die römische Besatzung tobt, quält alle Juden, vernichtet jüdisches Leben, wo es nur möglich ist. Und Jesus möchte zum Ausdruck bringen, es wendet sich die Zeit. Gott wird sich vereinigen mit seinem Volk. Jesus hat die Vorstellung, das Bild, ich bin Teil dieser Vereinigung, denn ich bin ein Teil Gottes, ich bin gesandt von Gott. Ein Sendungsbewusstsein laut meinem großen Lehrer Professor David Flusser hatte er. Er wusste sehr wohl, dass er an dieser Vermählung, Vereinigung, Verbundenheit großen Anteil hat. Das heißt, er darf dieses neue Reich, diese neue Bindung, Verbindung zwischen Gott und Israel beschleunigen. Aber er meint nicht in erster Linie sich, sondern Gott, der als Bräutigam noch einmal sehr deutlich in Jesaja und Hosea genannt wird, in den Vordergrund stellen. Der Bräutigam ist Gott und die Braut und die Hochzeitsleute ist das jüdische Volk. Das meint er sehr dezidiert in diesem Bild, das für gewiefte und für gebildete Menschen, ich betone, im ersten Jahrhundert natürlich bekannt war. Wir heute, Rickler von ich und mein berühmter Vater, in dessen Tradition ich ja stehe, Professor Pinchas Lapid und Professor David Flusser und Shalom Ben-Chorin, diese großen jüdischen Männer haben größten Wert darauf gelegt, Christen in der Jetztzeit zu vermitteln, was in der Damalszeit selbstverständlich war. Wir müssen heute uns der Mühe unterziehen, sprich Sie als Christen, mit Juden zu sprechen, um zu verstehen, wie bestimmte Termini Technici, Theologumina, wirklich gemeint waren, ohne sie zu verchristlichen, ohne sie zwanghaft in eine christliche Hülle zu verpacken, weil es die christliche Theologie im Laufe von 2000 Jahren indoktriniert hat. Das muss ganz klar ausgesprochen werden. Das heißt nicht, dass sie deswegen aufhören, Christen zu sein, Gott bewahre. Aber ich möchte trotzdem als ein Akademiker, der sich sehr profiliert in der Reinterpretation, in der Relektür neutestamentlicher Texte, deutlich den Anfang, den Ursprung ihnen vor Augen führen, wie es ursprünglich gedacht war, was die großen jüdischen Männer und jüdischen Frauen meinten mit bestimmten Bildern. Und darum zusammenfassen, Braut und Bräutigam ist eine Anspielung auf die Vermählung Gottes Adonais, El Shaddais mit seinem Volk, von der Jeschua, der große Rabbi, Sie sehen, wie respektvoll ich mit diesem potenten Juden umgehe, ohne Christ zu sein und ohne im Leisesten vorzuhaben, Christ zu werden, dieses Bildes bedient sich Jesus, weil er es kennt und weil er weiß, dass gebildete Menschen, ich betone sehr hochdeutsch, gebildete Menschen seiner Zeit es sehr wohl brillant verstehen. Punkt. Kurzum, es ist die Rede von einem großen Fest, es werden aber Tage kommen, sagt er, da der Bräutigam von ihm genommen sein wird. Das heißt, Bräutigam heißt er, der ein Repräsentant dieses Bräutigams sein wird. Der Bräutigam drückt sich sowohl in Gott aus, aber auch in den Gesandten, wie ich eben sagte, in den Abgesandten Gottes. Und Jesus weiß, seine Zeit ist bemessen. Er wird in weniger als 3 Jahren, wenn wir das Jahr 30 ansetzen, für seinen Auftritt genommen werden. Und dann wird eine weniger fröhliche Phase kommen. Dann sagt er, könnt ihr fasten. In einer sehr zugespitzten Form, sehr spitz und sehr provokant, will Jesus sagen, jetzt ist die Zeit des Feierns, nochmal, weil Gott Vater mich geschickt hat, um mit euch diese Hochzeit, im doppelten Sinn des Wortes, diese Hochzeit zu feiern, nämlich die Zeit der Vereinigung mit Gott, der Annäherung an Gott, der Rückbindung, Religio mit Gott. Er sieht sich als ein Anwalt dieser Vereinigung. Und natürlich wird Gott andere menschliche Bräutigame schicken. Der oberste Bräutigam ist, wie gesagt, Gott. Aber Gott schickt ja auch menschliche Bräutigame, weil Gott ja keinen Körper hat und keinen Körper braucht. Also bedient sich Gott menschlicher, verkörperter Wesen, zu denen sich Rabbi Joshua hinzugezogen fühlt. Tot. Er weiß, Joshua, dass er in seinem leider viel zu kurzen Leben berufen ist, den obersten Bräutigam Gott zu repräsentieren durch seine Bußbewegung, die in einigen Zügen vergleichbar ist mit der des Johannes, aber in anderen wiederum differiert. Und ein großer Differenzierungspunkt ist die Frage nach dem Fasten, weil Joshua als eigenständiger großer Mann und Rabbi, der in Galiläa und Samarien war, nicht möchte, dass die Menschen sich unnötig kasteien. Ich darf wiederholen, die Menschen sollen sich nicht unnötig kasteien, um diese große Hochzeit, die ansteht, vorzubereiten. Johannes der Täufer, mit jüdischem Namen Jochanan, der Gott begnadete, hat eine andere Auffassung. Er sagt, ich möchte, dass die Menschen sich kasteien, mehr als damals üblich war während der 5 vorhin genannten Fasttage, die natürlich seit Zacharia bekannt waren. Ich möchte, dass ihr von mir aus 10 Fasttage feiert, damit ihr euch kasteit, beziehungsweise ihr wisst, Johannes war rigide, sehr rigide, war eher ein Asket, im Gegensatz zu Jesus, der kein Asket war. Asket heißt ein Enthaltsamer. Johannes der Täufer sagt, wir müssen uns enthalten aller Lustbarkeiten des Lebens. Wir sind Verbrecher, wir sind Sünder von Gott. Und wenn wir nicht uns verändern, wenn wir uns nicht umwandeln durch zum Beispiel Kasteiung und inne werden dessen, was wir verbrochen haben, wird Gott sich mit uns nicht vermählen. Ein typisch jüdischer Disput, darf ich sagen. Ein typisch innere jüdischer Disput, wenn Sie es bitte notieren, ein innerer jüdischer Disput, zwei beschnittene, lustvolle Juden, Rabbi Joshua und Jochanan, diskutieren miteinander, respektive ihre Schüler, die sich hier treffen. Es ist nicht ein Disput zwischen Christen und Juden, als welche er nachher missinterpretiert wurde im Laufe der Kirchengeschichte, sondern es ist ein innerer jüdischer Disput, wie es in millionenweise zur Zeit Jesu und vor Jesu und nach Jesu gab. Dazu bin ich ein potenter Jude, der den Talmud kennt, den Talmud, in dem alle Diskussionen der Rabbiner, und zwar tonnenweise, millionenweise, dokumentiert sind und ich sie nachlesen kann. Kurzum, das ist einer von vielen Diskussionspunkten zwischen einem großen Rabbi, der sagt, jetzt ist die Zeit der Freude, jetzt ist nicht die Zeit der Askese oder der Teilsamkeit, und einem anderen Juden, auch fest in Judentum beschlagen, ohne Rabbititel, der sagt, nein, ich möchte freiwillig, was man ja darf im Judentum. Du kannst von mir aus jeden Tag fasten, bis du umfällst. Dieser Rabbi-Prätendent, dieser Interessent, große Mann, der Eintaucher sagt, ich möchte für meine Anhänger, die an mir hängen, an meinen Lieblingen, unbedingt noch weitere Fasttage einführen. Jesus ist rabiat dagegen. Rabiat, wo weiß ich? Weil er sonst nicht dieses massive Bild benutzen würde. Es kommen Tage, da wird der Bräutigam, damit ist er gemeint, als Anwalt, als Vertreter des obersten Bräutigam, er sagt deutlich, das Fasten kannst du später machen. Jetzt bin ich da, berufen von Gott, als Repräsentant seines Bräutigamseins auf Erden zu wirken. Und ich möchte mit Freude die Menschen erreichen und mit Freude sie dazu gewinnen, sich Gott anzunähern und die Malchuta, die Schmeier, dieses neue Königreich Gottes zu erleben, mit Freude und Dankbarkeit. Jesus vertritt die Auffassung, mit Freude und Dankbarkeit lässt es sich leichter Gott begegnen, als mit Enthaltsamkeit und Selbstgeißelung. Ich darf wiederholen, mit Freude und Dankbarkeit, mit einem fröhlichen Herzen, vertritt Rabbi Joshua, die Auffassung lässt sich leichter vorbereiten auf Gott und diese Hochzeit, die ja für ihn ansteht, zelebrieren in ganz Israel, Judäa, Samarien, Galiläa, als mit Trübsal und Selbsterniedrigung, was ja Johannes der Matbil, der Täufer, der Eintaucher will. Kurzum, ein ganz klarer rabbinischer Distanz, ohne dass deswegen Blut fließen muss und ohne dass deswegen die beiden Menschen auseinandergehen. Die bleiben natürlich Freunde, Johannes und Jesus. Und es geht weiter. Und Sie wissen ja, das habe ich schon mal erwähnt bei meinen vorherigen zwei Sitzungen mit Rickleff Münich, wenn Juden sehr deutlich werden, benutzen sie Gleichnisse. Das heißt, Jesus hat hier schon mal ein Gleichnis benutzt, Bräutigam und Braut, das ist ja auch schon ein Bild. Natürlich kommt Gott nicht als Bräutigam mit seinem Smokinganzug. Und natürlich hat Jesus auch keinen Smokinganzug, wie heute üblich in deutschen Landen, in Hamburg, um eine Feier zu zelebrieren. Das ist natürlich ein Bild, wir notieren, das ist ein Bild, das ist in sich schon ein erstes kleines Gleichnis. Ein kleines Gleichnis, das Jesus benutzt, um den Menschen zum Ausdruck zu bringen, es geht um ein Bild, das ich euch zeigen will für die Zeit, die hier sich abspielt in Galiläa, in Samarien. Damit es noch deutlicher wird, will Jesus ein weiteres, sogar zwei weitere Gleichnisse benutzen, damit es überdeutlich wird. Jesus und alle Juden seiner Zeit, liebe Freunde und Freundinnen, benutzen Gleichnisse, Parabeln oder Meschalim, wie wir oft gesagt haben, Memshin, Lamed, Yud, Memsofit, auf Hebräisch, für die potenten Hebräischkenner unter euch. Jesus und wir Juden benutzen Gleichnisse, wenn etwas überdeutlich gemacht werden muss. Und damit dieses Thema für die Anhänger des Johannes, des Jochanan, die zu ihm kommen, sehr etoniert und fragen, sag mal, was machst du denn da? Warum predigst du nicht das Gleiche, was unser Rabbi predigt, sprich unser Vorbild predigt? Sagt Jesus, weil ich eine andere Auffassung habe. Ich möchte nicht mehr den Menschen aufbürden, als sie derzeit durch die rabbinische, respektive die prophetische Tradition, die fünf Fasttage, aufgebürdet bekam. Und jetzt wird er noch viel deutlicher und sagt ihnen, ich habe noch ein Gleichnis für euch, zusätzlich zu Braut und Bräutigam. Niemand reißt ein Stück von einem neuen Kleid und setzt es auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das neue und das Stück von dem alten reimt sich, sagt er, ein Schlachter, nicht zu dem alten, ein ganz berühmtes Bild. Und er will damit sagen, hier geht es nicht darum, was ja christlicherseits missinterpretiert wurde, dass man Altes und Neues Testament voneinander trennen muss. Man muss Altes Testament und Neues Testament hier nicht hineininterpretieren. Es geht nicht darum, Jesus habe gesagt, das Neue Testament ist das Bessere und man muss das Neue Testament nicht hineinflicken auf das Alte Testament, sprich das, was er angeblich eingeführt habe. Rabbi Jesus, passe nicht zum Alten Testament, zur Tora, sondern man müsse ein Neues Testament schaffen, um dort die neue Lehre zu verkünden. Das ist nicht wahr. Das ist eine Vergewaltigung, eine Verunstaltung, eine grauenvolle Verunstaltung dessen, was Jesus wirklich beabsichtigt hat. Er hat niemals, nicht in einem Hauch, die Idee gehabt, dass das Alte Testament durch das alte Kleid und das Neue Testament, das er angeblich einführen wollte, durch das neue Gewand repräsentiert wird. Überhaupt nicht. Es gab kein altes Testament und es gab kein neues Testament. Es gab ja nur die Tora. Es gab nur die Tora der Juden. Und er war Jude und er liebte und lebte und lobte die Tora. Er liebte und lebte und lobte die Tora und nichts weiter. Und darum will er sagen, in Antagonismus, im Gegenzug zu Yohanan HaMatbil, hör zu, du machst Folgendes. Du reißt ein Stück von einem neuen Kleid, das heißt, du willst deine neuen Fasttage setzen auf das alte Kleid. Mit dem alten Kleid, um ihn da sehr potent und kompetent zu interpretieren, die irdische Ebene, die Erdhaftigkeitsebene, mit dem alten Kleid ist gemeint, dass überlieferte Judentum, das überlieferte mosaisch-prophetische Judentum, in dem es nicht üblich ist, Neues verbindlich zu erklären. Er will ihnen sagen, den Jüngern, den Anhängern von Johannes dem Taucher, es ist völlig unnötig, wenn ihr etwas Neues nehmt und in die bewährte Tora, das ist das alte Kleid, aufsetzt, auftragen wollt. Wenn Johannan, euch neue Fasttage aufbürdet, dann sage ich euch, passt das nicht in die Tora, die wir halten, wir alle Juden. Die Tora ist das alte Kleid, das alte überlieferte Gewand. Wir haben 5 Fasttage, die reichen. Und wenn er eine Sonderregelung einführen will, ist das nicht gut. Dann muss er sich separieren aus dem Judentum und eine eigene Gemeinschaft bilden. Aber sie als verbindliche Tora deklarieren zu wollen, sagt er in sehr scharfen Tönen, jemand, der das zu deuten weiß, erkennt das natürlich. Jemand, der nicht naiv und blauäugig die Texte anschaut, sondern jemand, der scharf wie ich und wie Professor Flusser und Professor Pinchas Lapide und seine großen Studenten vor 40 Jahren zu lesen konnte, und das mache ich ja mit Ihnen genauso scharf, der weiß, dass damit eine scharfe Absage an ein, wie ich mein Vater sagte, an ein Privatjudentum oder Sonderjudentum des Johannes des Täufers gesagt ist. Johannes will in Pinchas Worten ein Sonderjudentum gründet. Das heißt, er will das Judentum, das überliefert war durch Moses und die Propheten, ergänzen und verbindlich erklären für alle Juden in ganz Israel. Und da sagt Jesus, das möchte ich nicht. Das ist nicht gut. Wir haben ein etabliertes Gewand, das wir anziehen, unsere Tora, da sind Fasttage vorgegeben, da sind die Feiertage vorgegeben, Pesach, Shavuot, Sukkot, da ist alles vorgegeben, auch unter Erklärung rabbinischer Kommentatoren, die im ersten Jahrhundert schon existierten. Und ich verweigere mich, sagt Rabbi Joshua, meinen Schülern und Schülerinnen mehr Bürden aufzulasten als nötig. Wir brauchen keine weiteren Fasttage. Das ruiniert das Gerüst des Judentums. Wir haben so ein starkes Gerüst im Judentum, sagt Jesus. Das ist das alte Gewand. Es ist so bewährt seit Mose, seit Jeremia, seit Jesaja. Ich möchte nicht herumexperimentieren. Und wenn du das willst, Johannes, dann mach bitte eine eigene Sekte auf, aber missbrauche nicht das Judentum, dem du es aufbürdest und deklarierst, aha, wir haben weitere 17 oder 99 oder 5 Millionen Fasttage. Ich möchte das nicht, sagt Jesus, in aller Schärfe. Und damit es noch deutlicher wird für ungescheite Menschen, nimmt er ein weiteres Gleichnis, weil er in der Erregung ist, in der ich mich auch befinde. Wenn ich die Bibel auslegen darf, so geht er weiter, dieser erregte Jesus, und sagt in Vers 37, und jemand fasst neuen Wein, weiteres Bild, in alte Schläuche. Er greift ein weiteres Bild auf, das den Menschen damals geläufig war. Die Menschen wussten ja, dass ein neuer Flicken auf einem alten Ziegenhaar oder Schafhaarfell sich nicht verträgt. Das reißt. Die Menschen lebten ja in der Landwirtschaft, Rickleff. Und liebe Freunde und Freundinnen, bundes- und europaweit. Jesus möchte das nicht. Jesus möchte nicht, dass die Menschen aus der Realität herausgeführt werden, sondern in der Realität wissen sie. Alte Gewänder müssen mit alten Flicken repariert werden und neue Gewänder müssen mit neuen Flicken repariert werden. Gewänder aus Ziegenhaar und aus Schafhaar. Das darf nicht vermischt werden. Das ist ungesund. Das bekommt dem alten Gewande nicht, wenn du aus einem neu geschorenen Schaffell etwas reparieren willst. Das bekommt ihr nicht. Und darum sagt er, gebe ich euch ein weiteres Beispiel, das ihr Menschen in Galiläa, in Samarien und Judäa sehr gut kennt, nämlich das Thema Wein. Viele waren ja Weinleser, Agrikulteure. Das heißt, Winzer, Weinbauern, und sagten, schaut her, ihr würdet doch niemals auf die Idee kommen, einen frisch gekelterten Wein in einen uralten Schlauch aus Ziegenhaar, aus Ziegenhaut oder Fellhaut, Ziegenhaut, Kuhhaut, Widerhaut, Ziegenhaut, Kuhhaut, Widerhaut nehmen und es dort einfüllen, weil ihr wisst, dass dieser neue Wein die Schläuche durch sein Prickeln, durch seine Schärfe reißen würde. Die alten Schläuche sind bewährt für alten Wein, der nicht mehr dieses Prickeln hat, dieses Aufstoben, Aufstoßen, Aufstreben des neuen Weins, macht das nicht. Das wissen Weinbauern sehr wohl. Und er selbst wird verschüttet und die Schläuche kommen um. Das heißt, ihr habt weder etwas den Schläuchen Gutes getan, noch habt ihr dem Wein etwas Gutes getan, denn der neue Wein, den ihr frisch gekeltet habt in Galiläa beispielsweise, der wird die Schläuche reißen und der wird vergossen. Und das nützt nicht. Das nützt weder dem Wein, der dann vergossen wird und nicht mehr aufgesammelt werden kann, noch den Schläuchen, denn die reißen. Die Schläuche sind gerissen und der Wein fließt dahin. Sondern in Vers 38 neuen Wein, den ihr frisch gekeltert habt in den Weingebieten in Galiläa, die übrigens heute sehr entdeckt werden, in Galil, nicht weit von mir, hier in Nordisrael, dieser Wein, dieser neu gekeltete Wein, muss, sagt er in aller Deutlichkeit, in neue Schläuche gefasst werden. So werden beide erhalten. Er sagt ganz klar, schaut euch bitte ein Beispiel in der Natur an, ein Beispiel in der Agrikultur, in der Landwirtschaft. Genauso wenig, wie ihr dort pfuschen könnt, könnt ihr es mit dem kostbaren Wort Gottes machen. Das geht nicht, sagt Rabbi Jesus, mit voller Autorität, mit Schärfe, die wie ein Solinger Messer hineingreift. Das liebe ich an Jesus. Keine wachsweichen Sprüche, sondern Schärfe wie ein Solinger Messer. Ihr könnt das nicht machen. Und ich erlaube es meinen Schülern nicht. Hochdeutscher Hamburger Punkt. Ich erlaube es meinen Schülern nicht. Weil neuen Wein, neue Ideen, mal salopp gesagt, meinte damit neue Spleen-Vorstellungen, fisse Matenten, das macht ihr bitte privat mit eurem Rabbi, mit eurem potenziellen Rabbi, nämlich mit dem Johannes dem Täufer, dem Taucher, aber bitte deklariert das nicht als euer Judentum. Deklariert es nicht als eine verbindliche Regel und provoziert nicht mich und andere, sagt Jesus, den Anhängern von Johannan, von Johannes, indem ihr sagt, das muss gemacht werden, das ist verbindlich, das will das Judentum. Das Judentum will das nicht, sagt Jesus. Das ist euer Privatthema. Und wenn ihr etwas privat einführen wollt, deklariert es nicht als ein Privatjudentum oder Sonderjudentum, sondern bitte deklariert es als eure besondere Präferenz, die ihr für euch praktiziert, aber verkündet es nicht in ganz Israel und macht mir nicht Vorhaltungen, wenn ich es nicht möchte. Denn ich möchte es ausdrücklich für meine Schüler nicht, weil ich davon nicht überzeugt bin. Weil ich an dem alten Gewand, respektive an den alten Schläuchen festhalte. Die alten Schläuche, wie gesagt, sind das bewährte Tora-Judentum, dass Jesus lebt und liebt. Und er sagt, die Tora ist so kostbar, was wir bislang, bis Jahr 30 bis 33 kennen, sagt Jeschua, ist so vielgestaltig, ist so reichhaltig. Gott hätte uns ja 20 Fasttage aufbürden können, wenn Gott davon überzeugt gewesen wäre, dass wir 20 Fasttage, wie Johannes der Taucher sagt, bräuchten. Gott hat uns, sagt er, in meinen Worten ausgeführt, im Jahre 30 bis 33 5 Fasttage, die in Sacharja stehen, aufgebürdet. Mehr ist nicht nötig. Und wenn Gott es nicht anordnet, möchte ich kein Siebengescheiter sein, der das zusätzlich aus irgendeinem Spleen, den Johannes der Taucher hat, anordnet. Das ist zu viel für die Menschheit. Die Menschen brauchen es nicht, sonst hätte Mose, respektive Sacharja und die anderen Propheten es angeordnet. Und zum Schluss sagt er diesen grandiosen Satz, und niemand, der alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist gesund. Das ist für mich, und nicht nur für mich, sondern Professor Flusser und Pinchas, der beste Beweis dafür, dass nicht die Rede davon sein kann, das Alte Testament sei abgelöst oder abgeschafft durch das Neue Testament, sondern im Gegenteil. Jesus, der Jude, spricht sich ausdrücklich aus für das sogenannte Alte Testament. Wenn wir überhaupt vom Alten Testament reden, was ja gar nicht existiert. Das ist christliche Überheblichkeit durch seit Marzion im 2., 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Der sagte, na, das Alte, dieses veraltete Testament der Juden, das ist so alt, so stinklangweilig und so ekelerregend brutal. Das schneiden wir einfach raus und wir haben nur noch das Neue Testament, den neuen Bund. Und das will Jesus ausdrücklich nicht. Das Alte Testament, das sogenannte Alte, das hier gar nicht genannt wird, aber es wird hier eine Anspielung vorgenommen auf das Alte im Sinn von bewährt. Die alte Tora der Juden ist bewährt, ganz deutlich für uns alle in Deutschland und Europa. Denn er sagt, niemand der Alten trinkt, das heißt, niemand, der die Tora kennt, die altbewährte Tora, weiß, kommt auf die Idee, die Tora sei nicht gesund, die Tora sei veraltet, die man bräuche, ständig Korrekturbedarf, man muss ständig neue Flicken dran setzen, weil das alte Gewand zerreißt. Oder weil der alte Schlauch den neuen Wein besser verträgt als der neue Schlauch. Das stimmt nicht. Der alte Schlauch, wenn er mit altem Wein befüllt wird, kann den alten Wein bestens konservieren. Das wissen die Landwirte. Das wissen die Winzer. Und genauso mit den Gewändern. Ein Mensch, der damals Ziegenfell trug, wusste ganz genau, ich kann mit diesem Ziegenfell sehr gut leben. Und wenn ich was repariere, nehme ich ein altes Ziegenfell und werde es reparieren mit dem alten Ziegenfell, aber nicht mit neuem Ziegenfell. Und darum dieser große Satz, den er nun sehr suffisant anspricht in Bezug auf den Genuss von Wein. Jemand, der alten Wein trinkt, weiß genau, ich präferiere den alten Wein, ich will gar keinen neuen Wein. Der alte Wein ist gesund, laut anderer Übersetzungsvariante, ist besser. Der alte Wein, das heißt, die Tora ist besser als die kosmetischen Hinzufügungen, die Johannes, eine Anspielung an ihn, hinzufügen will. Wir brauchen nicht diese Klimmzüge des Johannes des Täufers, sagt er. Die Tora ist intakt. Und die Tora gibt uns einen wunderbaren Ausgleich zwischen Freudentagen und Fasttagen. Es gibt genügend Freudentage, es gibt genügend Fasttage, es gibt genügend Strenge, es gibt genügend Freude. Wir brauchen nicht mehr. Und darum sagt er, wer das Alte kennt, wer die Tora des Moschee kennt, und darum steht er ja als Verfechter, als Protagonist des Bewährten, der wird nicht auf Ideen kommen, ich brauche etwas Neues. Ich muss etwas Neues hinzufügen. Und das als Korrektur sozusagen, Korrektur, Verbesserung des Alten. Damit spricht er sich ausdrücklich aus, liebe Freunde von Rickler und Juval, Freunde der jüdischen Tradition und des jüdischen Verständnisses der Evangelien. Er spricht sich gegen Experimentiererei aus, die das Leben unnötig erschwert. Und Johannes, der Täufer, der Taucher, war mit Sicherheit kein böser Mensch. Ich habe gar nichts gegen ihn. Und Jesus hat ja auch gar nichts gegen ihn. Sondern Johannes, der Täufer, war ein Maximalist, nehmen wir es mal so. Petrus benutzt ja auch den Ausdruck mal, ein Maximalist, ein Rigorist, sage ich, Juval Lapide. Ein Rigorist, ein Fanatiker, der unbedingt die Zeitenwende, die Erlösung herbeiführen wollte, indem er den Menschen mehr aufbürdet, als nötig war. Viel mehr aufbürdet, als nötig war. Und da sagt Jesus, das ist unnötig. Warum orientiert ihr euch nicht an der Tora? Die Tora ist so reich. Die Tora hat so viele Statuten, so viele Vorgaben bezüglich Feiern, wie gesagt, bezüglich Fasten, bezüglich Lebensfreude, bezüglich Begegnung mit Gott. Da ist so viel enthalten, so viel Kostbares enthalten. Kümmert euch darum, versteht das besser. Lebt das, was die Tora sagt, intensiver, reicher. Schaut euch die 5 Fasttage, die wir an, schaut euch die Freudentage, die wir an. Warum müsst ihr Ungenügendes finden? Das ist ja eine Kritik an ihn, an Johannes, an Johannan und an anderen Maximalisten, die unbedingt mehr haben wollen, obwohl das, was vorliegt, völlig ausreicht. Diese Kritik, liebe Freundinnen und Freunde, ist auch gerichtet gegen andere, wie ich sie nenne, Rigoristen, die laut Jesu nicht verstehen, dass die Tora genügend anzubieten hat, um ein erfülltes Leben mit Gott zu führen und vor allem um diese Hochzeit, die Vermählung mit Gott zu zelebrieren. Es ist genügend da. Und Rabbi Jesus, wie andere Pharisäer, Akademiker seiner Zeit, wie Rabbi Akiva und Rabbi Hillel und Rabbi Shammai und Rabbi Jochanan, gibt es ja viele, die so wie ihr dachten, argumentieren, in der Tora ist genügend da, wenn ihr sie zu verstehen wisst. Wenn ihr sie zu verstehen, wenn ihr sie zu interpretieren wisst, wenn ihr sie zu leben wisst, hat sie genügend für euch anzubieten, an Freude und an Trauer. Gedenken, die es natürlich im Judentum geben darf. Und damit ist auch natürlich die Kritik ausgedrückt, solche Besserwisser wie Johannes, Johannan, haben die Tiefe der Tora nicht verstanden. Denn sie schmeckt viel besser, sagt er ja im letzten Satz 39, 5:39. Es schmeckt viel besser, wenn du in der Tora bleibst. Die Tora hat dir so viel anzubieten. Es ist ein in sich geschlossenes Gebilde, das weder alt noch neu ist, sondern bewährt ist. Einfach Tora. Tora ist ja die Weisung. Sie ist weder alt noch neu. Oder wie mein Vater sagte, sie ist sowohl alt als auch neu, aber sie muss streng und gar nicht qualifiziert werden. Im Judentum seiner Zeit und auch heute sagen wir nicht die alte Tora. Ich hier in Israel und auch in Europa spreche nicht von meiner alten Tora. Ich spreche von der Tora, die ist immerwährend gültig. Tora heißt Einweisung vom hebräischen Wort Lehorot, Judreisch Hebe, die Wurzel Judreisch, radikal. Das heißt, ich gehöre selbstverständlich als Rickleffs Freund und als ihr Freund zur Zunft der Interpreten der Tora, heißt ja in Akkadam, wir haben deutlich gesagt, heißt ja der Ausdruck Akademiker, Pharisäer, die Tora muss neu interpretiert werden. Und wenn du die Tora immer wieder neu verstehst, ergründest, wirst du merken, dass sie gut schmeckt, dass sie sehr gut ist. Das heißt, Jesus plädiert dafür, genieß den alten Wein und freue dich des alten Weins. Du hast ihn noch gar nicht richtig gekostet, sagt der Johannes dem Taucher. Du hast ihn gar nicht richtig gekostet. Wenn du da ständig experimentierst, wahrscheinlich hat Johannes noch in anderen Dingen auch experimentiert. Hier was dazu, da was Neues, dort was innovieren, dort was abschaffen. Denn ich nehme an, dass Johannes Johannan in seiner fanatistischen Einstellung noch mehr Veränderung führen wollte als nur die Fastengeschichte. Lukas bringt uns ja nur selektiv Informationen, so wie alle anderen Evangelisten, liebe Freunde, Matthäus, Johannes und Markus. Das hat mein Vater auch deutlich hervorgehoben. Und das ist heute Konsens in der internationalen Theologie, dass alle Evangelisten, alle 4, die uns überliefert sind, nur Auszüge aus den Gesprächen, die da stattfanden, unter den Juden vermitteln. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es noch weitere Dissensen gab, sprich Missverständnisse oder Diskussionspunkte zwischen Jesus und Johannes und anderen Gelehrten. Nun, das ist eine besondere Spitze, die dem Evangelisten Lukas sehr am Herzen lag. Die Frage nach dem Fasten, weil es um etwas geht, was das Alltägliche anbelangt, wobei die beiden, sprich insgesamt drei schöne Gleichnisse bringt, nämlich Braut-Bräutigam, neuer Wein, alter Wein und neue Gewand, altes Gewand. Kurzum, jemand, der alten Wein trinkt, sagt er ihm ganz deutlich, sprich den Abgesandten von Jesus, der kommt überhaupt nicht auf die Idee. Da muss was geändert werden. Ich muss den alten Wein würzen. Modern gesprochen mit, weiß ich, mich noch tausend anderen verschnitten und mit tausend anderen Kräutern, was heute so in der Vinologie alles getrieben wird. Jesus sagt, ich bin so zufrieden mit meiner Tora. Und ich wünsche dir auch, Johannes, dass du mit deiner Tora zufrieden bist, dass du ihre Tiefe neu entdeckst, bevor du experimentierst kosmetisierst, wie ich sage. Experimentierst und kosmetisierst und Neues hinzufügen willst, was ja nur deinem Kopf entspringt und nicht der Tora-Auslegung. Und das bringt er sehr deutlich zum Ausdruck, indem er sagt, noch einmal, damit es klar wird, zusammenfassend, das Alte ist die sogenannte Tora und die Tora ist bewährt und bewahrt. Die Tora von uns Juden, sagt er, ist bewährt und bewahrt. Die Tora der Propheten und die Tora der Ketuvim, der Schriftrollen und die Tora des Mose. Sie ist bewährt und bewahrt. Und Jesus ist ein Tradent, der daran nicht rütteln möchte. Natürlich darf er alte Texte interpretieren. Das machen die Akademiker, die Pharisäer immer. Wenn Interpretationsbedarf besteht, zu verstehen, was ist gemeint mit dem Essen, mit Sexualität, mit Gastfreundschaft, das wird immer interpretiert. Aber es muss nicht von einem Schlag auf den anderen etwas hinzugefügt werden. Einfach aus der Spontanität einer inneren Unzufriedenheit etwas hinzugefügt werden, wovor die Tora übrigens auch warnt. In Deuteronomium steht deutlich in der Abschlussrede von Mose, fügt diesen Vorschriften der Tora nichts hinzu und streicht nichts davon weg, denn die Tora ist ein geschlossener Korpus. Ihr habt nicht daran zu experimentieren, als wärt ihr unzufrieden mit Gott und würdet Gott gern ein paar Korrekturen vorschlagen, weil der alte Senilo in Anführungszeichen es nicht verstanden hat, dass wir mehr Fasten da gebrauchen. Jesus findet das unangemessen, findet das geschmacklos, salopp gesprochen, geschmacklos, um in dem Begriff des Weins zu bleiben, einfach geschmacklos an der Tora zu experimentieren, weil Johannes der Taucher spürt, ich will noch mehr tun, damit diese Endzeit, diese Vermählung von Braut und Bräutigam, die Versöhnung von Gott und Mensch, Versöhnung im Sinne von Überwindung der sündigen Menschheit geleistet wird. Da sagt Jesus deutlich in seinen Worten, kümmere dich bitte um den alten Wein. Kümmere dich darum, dass du den alten Wein genießt, dass du ihn besser konservierst, dass du ihn gründlich bearbeitest, verarbeitest, damit du ihn wirklich wertschätzen kannst. Ich, sagt dir Jesus, Joshua, bin zufrieden mit meinem alten Wein, mit meiner Tora. Ich finde, sie ist nicht defizitär, um diesen Ausdruck mal zu benutzen. Johannes der Täufer sagt indirekt, die Tora ist mir defizitär, sie ist mir mangelbehaftet, mir fehlt da was. Ich bin erst glücklich, wenn ich 10 Fasttage habe und nicht die üblichen 5. Und da sagt Jesus, das ist dein Problem. Das ist nicht das Problem der Tora. Das ist dein Problem, Johannes, innerjüdischer Diskurs. Das ist dein Problem, du bist mit dir nicht zufrieden. Und weil du mit dir nicht zufrieden bist, bist du mit der Tora nicht zufrieden. Und die Problemlösung besteht darin, dass du den alten Wein neu genießen lernst. Du hast ein Problem mit dir selbst, mein Süßer. Du musst lernen, die Tora wertzuschätzen. Und die Tiefe und die Größe und die Faszination, die Gott uns am Berge Sinai gegeben hat, neu zu würdigen, wissen. Daran arbeite an dir und korrigiere nicht die Tora. Die Tora will nicht durch dich korrigiert werden. Du bist kein Mose, du bist kein Sacharja, du bist kein Jeremia, du bist keine große Koryphäe, die das machen darf. Darum schick dich nicht an, etwas zu tun, was dir nicht gut ansteht. Ich tue das auch nicht, sagt Jesus, sondern wir bleiben bei dem alten Wein, wir bleiben bei der alten Tora, erkennen ihren Wert neu und leben gemäß diesem Wert und verstehen diesen Wert neu und würdigen diese Tora, die uns überliefert wurde.
Ich habe den Eindruck, lieber Yuval, das war sehr, sehr tief. Ich habe den Eindruck, ohne dass natürlich hier die Essener angesprochen werden und wir auch nicht wissen, wie nah Johannes an den Essenern war, aber dass natürlich die Essener Leute waren, die viel mehr Neues gebracht haben, revolutionär waren und dass er sich auch ein bisschen gegen solche Tendenzen wendet. Ja, richtig, gut, dass du das sagst, Bruder.
Natürlich gibt es Auffassungen. Ich weiß, mein Vater sprach auch davon, dass Jesus eine Zeit lang mit den Essenern in Verbindung war, dass Jesus eine Zeit lang mit den, dass Paulus auch eine Zeit lang mit den Qumran-Essenern Kontakt hatte. Aber fest ist uns nichts davon überliefert. Ich bin fest davon überzeugt, dass Johannes durch seine Askese, durch seine Kleidung mit Kamelhaaren, was uns ja deutlich in Matthäus überliefert wird, durch sein Essen von Johannesbrotkernen, das ja deutlich übermittelt wird, durch seine wirklich extrem zurückhaltende Haltung, in der Wüste zu leben und am Wasser orientiert zu sein, die Waschungen, die er einführt, von den Essenern kommen. Wir wissen von den Qumran-Essenern, dass sie tägliche Zwänge praktizierten. Sie ging ja davon aus, wir müssen uns reinwaschen von der Sündhaftigkeit, die uns innewohnt. Wir sind schlecht, wir sind verdorben und wir müssen regelrecht zwanghaft, obsessiv jeden Tag beten und obsessiv jeden Tag uns kasteien. Und je mehr wir uns kasteien, desto mehr gefällt es Gott. Und dagegen opponiert Jesus und sagt, nein, das, wo steht das geschrieben? Gut, dass du das ansprichst, Rickleff. Es gab damals natürlich die Heterogenität des Judentums. Es gab, wie gesagt, die Perushim, es gab die Zedokim, die Sadduzäer, die gar nichts damit zu tun hatten, die lebten ja nur in Jerusalem im Tempel. Und dann gab es eben, nehmen wir es mal so, ein eigenes Judentum des Johannes des Evangelisten, Johannes des Täufers, des Tauchers. Der hatte seine eigene, wenn du willst, seine eigene Richtung. Es gab damals enorm viele Richtungen. 7 Richtungen gab es damals, unter anderem die von den genannten Assyim, die Essener, die sich sogar räumlich separierten, weil sie überhaupt keine Berührung haben wollten. Räumliche Art mit den Perushim und den Zedokim. Und Johannes kann durchaus so eine Mischform sein. Einerseits involviert er sich im Lande Israel, er ist fest integriert in Israel, ruft alle Leute wie verrückt an. Heute würde man sagen, er macht die Leute an, bettelt sie an, kommt her, zieht euch aus, springt ins Wasser, taucht euch, reinigt euch, ihr seid Sünder, ihr seid schmutzige Menschen, ihr müsst sofort etwas machen. Das heißt, ihm wohnt natürlich, lieber Rickleff, ein Fanatismus innen. Ein wirklich für mich unappetitlicher Fanatismus. Ein wirklich unappetitlicher Fanatismus. Und das kann man durchaus zurückführen auf eine kurze Zeit, die er mit den Assyim, so heißen sie auf Hebräisch, den Essenern unten am Toten Meer praktizierte. Was den Unterschied zwischen Essenern und Johannes dem Taucher ausmacht, ist, dass er nicht die Konsequenz oder die Größe besitzt, sich der Sekte dieser Gemeinschaft anzuschließen. Das hätte mir, sage ich dir ganz offen, unseren Freunden und Freundinnen europaweit, mehr Respekt eingeflößt, wenn er bereit wäre, unten am Toten Meer in dieser Gemeinschaft zu bleiben, anstatt sich zu separieren und Menschen, ich sag's dir ganz direkt, auf die Nerven zu gehen. Das geht wirklich Menschen auf die Nerven. Und Josephus Flavius beschreibt das ja in den Jewish Antiquities, jüdischen Altertümern, dass Johannes der Täufer wirklich überall wie ein Bettler stand und sagte, Rickleff, komm, spring ins Wasser und zieh dich aus und Jubal, zieh dich aus. Du musst dich reinigen, sonst bist du verloren. Du musst dich sofort reinigen, das Reich Gottes ist morgen da. Und wenn du das nicht tust, bist du verloren. Das nennt man Aufdringlichkeit. Das ist Aufdringlichkeit. Das mag kein Mensch. Und darum habe ich ehrlich gesagt nicht besonders großen Respekt vor ihm. Natürlich respektiere ich ihn als einen Mann Gottes, der sich bemüht, natürlich die Zeiten zu verändern und die Zeitwende anzukündigen. Das respektiere ich. Aber weißt du, überall, wenn Judentum zu Fanatismus wird, zu einer Pedanterie wird, mag ich es nicht. Und Jesus, sehen wir ja auch, liebe Freunde und Freundinnen von Rickleff von Münich, gerät an ihn. Diese Pedanterie des Johannes und diese Vorwurfshaltung, in der ja der Text anfängt, Lukas 5, da gehen einige Schüler von Johannes zu Jesus und sagen, warum machst du das nicht? Das ist schon Vorwurfshaltung. So, wenn ich zu dir komme, Rickleff, warum machst du das nicht, wie ich es gern hätte? Das schafft keine Brücken. Das reißt Brücken ein. Das heißt, ich gebe dir das Gefühl, Rickleff, du bist nicht in Ordnung, wie du bist. Und so wie ich bin, bin ich in Ordnung. Das ist nicht der richtige Zugang. Und Rabbi Jesus, der brillante Jude, den ich liebe, so wie mein Vater und Ben-Horin und Rosa, sagt, ich möchte Menschen nicht fernhalten, ich möchte Menschen heranbringen. Und indem ich ihnen Vorwürfe mache und sage, ich bin der bessere Jude, ich habe noch mehr Festtage als ihr. Schau, wie toll ich bin. Ich kann 10-mal im Jahr fasten. Ich halte das 10-mal im Jahr aus. Ihr seid ja Weichlinge. Und er hat deutsch gesprochen, ihr seid Weicheier. Rickleff fastet nur 5-mal im Jahr. Jubal fastet 10-mal im Jahr. Jubal ist potenter als Rickleff. Rickleff ist ein Weichei, der kann das nicht. Damit reiße ich Brücken ein. Und ich sage dir noch etwas ganz Scharfes, Rickleff, weil du mich dazu angeregt hast, Rickleff. Das ist nicht im Sinne der Nächstenliebe, die Jesus und allen Juden am Herzen lag. Es ist nicht im Sinne von Liebe deinem Nächsten wie dich selbst, wenn ich zu Rickleff nach Hause nach Hamburg komme und sage, Rickleff, du fastest mir zu wenig. Oder Rickleff, weiß ich, du bist nicht koscher genug. Du hast nicht genügend Juden in der Haft eingeladen. Du musst noch 20.000 Juden anbetteln, um sie zu gewinnen für deine Sendungen. Das ist nicht im Sinne von Liebe deinem Nächsten wie dich selbst. Oder wie Buber sagte, Liebe deinem Nächsten ist wie du. Eine Vorwurfshaltung schafft nie, können Sie alle notieren, eine Vorwurfshaltung schafft nie, Menschenherzen zu gewinnen, sondern entfremdet Menschenherzen. Und darum wird Jesus in diesem Gleichnis, das ich liebe, wie mein Vater, sehr deutlich. Er bringt 3 Gleichnisse nacheinander. Brautbräutigam, alter Wein, neuer Wein und alte Schläuche, alte Gewänder, neue Gewänder. Das ist selten. Das heißt, wenn Jesus sehr erregt ist, sehr empört über eine Überheblichkeit, die einem kleinen Mann wie Johannes, dem Taucher, nicht zusteht, überhaupt nicht zusteht, weil er überhaupt gar kein Rabbi hat, er hat gar keinen Rabbititel. Wenn er sehr empört ist, dann kann er sehr deutlich werden und diese Worte eben benutzen. Und sagen, Leute, ihr versteht das nicht. Das ist nicht richtig, was ihr macht. Ihr bildet euch ein, Juden zu sein, aber ihr habt das Herz des Judentums nicht verstanden. Denn durch Vorwürfe und durch Überbordung von Vorschriften, schreckt ihr Menschen ab. Und wenn ihr das wollt, um noch einen Satz zu sagen, Rickliff, dann geht doch bitte unten zu den Essenern. Das ist auch eine indirekte Kritik ausgesprochen, Rickliff. Er sagt dem Johannes klar, wenn du das Gefühl hast, du musst dich jeden Tag waschen wie ein Besessener, und du musst jeden Tag fasten oder 100-mal im Jahr fasten und du musst, weiß ich, noch 1000 Opfer im Tempel bringen, zusätzlich zu den Opfern, die Mose uns verschrieben hat, dann geh doch bitte nach Qumran. Dann geh doch nach Qumran, hock dich mit den anderen hin, kastei dich dort den ganzen Tag, bis du blaue Flecken im Hintern kriegst und im Gesicht. Aber lass mich bitte hier in Ruhe in Galiläa. Das ist nicht der Ort, an dem du diesen Fanatismus, diese Hysterie zu praktizieren hast. Mach das bitte mit deinen Leuten, bei denen du wahrscheinlich eine Zeit lang geweilt hast, unten in Qumran, aber platziere nicht rein in ein Umfeld, in dem du keine Beziehung zu den Menschen aufbaust, sondern Menschen nur abschreckst mit deiner Strenge und mit deiner Pedanterie.
Die Geschichte hat ja dann auch gesprochen. Der neue Wein, sowohl der Essener wie von Johannes, er ist verschüttet worden. Es ist ja nichts geblieben. Wir wüssten von Johannes so nichts, genau wie du wenn sagst. Wir nicht das
Johannes der Täufer, der Taucher, ist eine Gestalt, die sehr schwierig ist. Eindeutig schwierig. Gut, dass du fragst, Rickliff. Und ich verstehe natürlich, wie diese Gestalt entstanden ist. Sie ist entstanden in einer hochschwierigen Zeit. Verstehst du, die Zeit war damals geprägt von permanenter Okkupation. Die Römer waren Dauerfeinde des jüdischen Volkes. Jeder wollte sein, wie mein Vater sagte, sein Privatjudentum präsentieren und eine Lösung, eine Erlösung vortragen für diese entsetzliche Pest namens römische Besatzung, Imperium Romanum. Da gab es verständlicherweise Extremisten. Für mich ist Johannan der Matbil, zu Deutsch Johannes der Täufer, der Taucher, eine Extremausprägung des Judentums, er ist kein Christ. Des Judentums im ersten Jahrhundert. Er versucht auf seine Weise, und wir wissen ja auch, er hat sich ja überworfen mit Herodes, und sein Kopf wird ja dann präsentiert durch Herodias auf dem Tablett gegenüber dem König Herodes. Also wir sehen ja, sein Ende ist nicht sonderlich rühmlich. Das heißt, wir sehen, er hatte immer Schwierigkeiten. Er hat Schwierigkeiten mit Herodes, dem jüdischen König. Er hat Schwierigkeiten sogar mit Jesus, dem Begründer der neuen messianischen Bewegung. Er ist ein Fanatiker, aber ein nach meinem Gefühl Extremist, der unsympathisch ist. Weil er noch einmal nicht auf die Gefühle der Menschen achtet, sondern, was mein Vater auch mal benutzt, es gibt ein Ausdruck von Martin Luther im Sendschreiben des Dolmetschers. Das hat Luther im 16. Jahrhundert geschrieben, in einem sehr späten Stadium seines Lebens. Sendschreiben des Dolmetschers. Und er spricht da von sogenannten Buchstabilisten. Buchstabilisten ist ein Begriff von Martin Luther. Und damit will er sagen, es gibt Menschen, die werden nur dann glücklich, wenn sie an Buchstabenfülle festhalten. Je mehr Paragraphen, ich sehe bei dir hinten die vielen Bücher, je mehr Bücher und je mehr Enzyklopädien ich zeigen kann und ich beherrsche, desto besser stehe ich vor den Menschen. Und Jesus sagt, das Gegenteil ist der Fall. Nicht der Buchstabilismus, nicht die Pedanterie, nicht die Überheblichkeit. Ich halte 10 Fasttage ein. Ich wandere 20-mal im Jahr nach Jerusalem, nicht nur 3-mal im Jahr, weil ich ein Obergescheiter, ein Oberheiliger sein will. Nicht damit erreichst du Gott. Nicht damit kommt es zur Vermählung Gottes mit dem Volk, sondern indem du dein Herz öffnest. Dein Herz. Gott will dein Herz. Gott will die Lauterkeit deines Herzens. Gott will, dass du die Menschen erreichst, nicht durch Theater und Inszenierung. Ich faste 100-mal im Jahr. Ich pilgere 300-mal im Jahr. Das will Gott nicht. Gott hat gesagt, 3-mal im Jahr pilgerst du und 5 Fasttage hast du einzuhalten und mehr nicht. Und wenn du darin nicht die Fülle erkennst, die Gott uns gibt, dann hast du ein Problem, musst du dich ändern. Und ändere bitte nicht das Judentum.
Mhm. Ja. Vielen Dank, lieber Yuval, für diese aufklärenden Worte, die uns, denke ich, sehr tief zum Verständnis nicht nur des Neuen Testamentes, sondern des dort beschriebenen Lehrers Jesus Jeshua gebracht haben.
Shalom, liebe Freunde und Freunde.
Danke und bis zum nächsten Mal.